Welche Art von Influencer bist du? Ich hoffe, ich habe das richtig geschrieben. Influencer mit Z, nicht mit Z. Ist richtig. Cool. Genau. Denn wir sind alle Influencer, ob wir wollen oder nicht. Wir beeinflussen andere Leute. Heute geht es in unserem Predigtext ganz normal weiter. Wir sind jetzt bei 1. Timotheus 4 angekommen. Und ich lese uns den Text. Wenn ihr Bibeln braucht, genau, dann meldet euch, um es nochmal selber nochmal die Sachen nebenher noch durchzulesen. Ja, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkannt haben. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiber-Legenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Kurz vorher, vor unserem Predigttext heute, haben wir das letzte Mal gehört, Jesus Christus, der offenbart worden ist im Fleisch, da ist der Glaube ganz in wenigen Sätzen zusammengefasst, Jesus Christus, der offenbart worden ist im Fleisch, also sichtbar geworden im menschlichen Wesen, als Mensch mit Fleisch und Blut geboren, er ist gerechtfertigt im Geist. Jesus Christus ist gesehen von den Engeln. Jesus Christus gepredigt unter den Nationen und Jesus Christus geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Und jetzt gibt Paulus einige konkrete Anweisungen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Er stellt gute Leiterschaft, Mentorenschaft, Influencertum oder wie man es auch nennen möchte, vor und er stellt auch schon schlechte vor. Wir beeinflussen ja andere Leute durch ungewollt oder gewollt. Kinder beeinflussen sogar die Eltern und nicht nur die Eltern, die Kinder. Also alles ist so in einem gegenseitigen Beeinflussung unterwegs und wir formen uns, wir wirken an uns, bewusst oder unbewusst und sind so Art Influencer. Obwohl wir vielleicht jetzt nicht diese Bandbreite haben, wie jemand auf YouTube, der dann Millionen von Menschen erreicht, sind wir vielleicht auch nur im kleinen Influencer, aber jeder ist es. Möge unser Einfluss positiv sein, ein guter nach dem Willen Gottes. So, im ersten Teil, da spricht der Paulus von einem Influencertum mit negativen Konditionen, also eine Mentorenschaft, Leiterschaft, die negativ sich auswirkt. Und im zweiten dann die positive Seite. Gehen wir der Reihe nach die Verse durch. In Vers 1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Der Geist sagt also was ausdrücklich vorher, was ganz auf jeden Fall passieren wird, prophetisch für die Zukunft. Da wird was passieren, und zwar, dass Menschen sich abwenden. Für die Zeit also nach der Abfassung dieses 1. Timotheusbriefes, wenn man annimmt 66 nach Christus ungefähr, es wird ausdrücklich gesagt, dass es passieren wird. Es passiert sicher. Und wie spricht der Heilige Geist das aus? Ist da jemand aufgetreten und hat es plötzlich gesprochen? Kann auch sein. Aber der Heilige Geist hat es vorher ja schon gesagt, durch den Sohn Gottes, durch Jesus Christus, er sagt vorher, dass das passieren wird. Und auch andere, erinnert euch vielleicht an das vielfache Ackerfeld von Jesus, wo er das Evangelium mit einem Samen vergleicht, der in verschiedene Positionen reinfällt und eben auch auf steinigen Boden fällt. Da heißt es, die aber auf dem Felsen sind die, welche, die, wenn sie hören, das Wort mit Freude aufnehmen, und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Also da ist auch dieses Wort abfallen. Wir wissen auch von Judas Iskariot, der ja einer von diesen 12 Jüngern von Jesus war. Der ist nicht dabei geblieben. Oder Demas in 2. Timotheus, in Ephesus hier in diesem Brief, da lesen wir von Hymenäus und Alexander, die den Glauben von sich weisen. Und ihre Lehren fressen dann wie Krebs um sich. Die haben da irgendwelche anderen Ansichten und Überzeugungen, die sie weitergeben als Influencer. Wir lesen von abgefallenen Christen im Hebräerbrief. Und Petrus und Judas warnen vor Spöttern in den letzten Tagen, die sich auch vom Glauben abwenden werden. Also wir sind gerade auf einem negativen Trip, gell? So wie wir es gerade gehört haben. Und deshalb singen wir nachher auch ein Lied, wie der Simon mir schon angekündigt hatte, ein cooles Lied, Ich folge dir. Das einfach zeigt, hey, wir können dranbleiben, wir dürfen dranbleiben mit Gottes Hilfe. In der Kirchengeschichte, da gibt es viele Beispiele, wo Leute angefangen haben im Glauben und dann auch weggekommen sind. Und heute erleben wir das ja auch. Ihr kennt das vermutlich vielleicht auch unter einem Schlagwort Entkehrung, also Abkehrung vom Glauben statt Bekehrung, Entkehrung. Die liberale Worthaustheologie führt ja auch zu vielen Entkehrungen. Also das Gegenteil von Bekehrung. Solche, die sich mal bekehrt haben, kehren ihre Bekehrung um und verlassen diesen wertvollen Glauben. Und das kann punktuell geschehen, ganz plötzlich, oder es kann ganz langsam so schleichend vor sich gehen. Meistens ist es so schleichend. Und ich habe euch da ein kleines Bildchen mitgebracht von einem Frosch. Ihr kennt das. Wie bei einem Frosch, der in einem Topf mit heißem Wasser ist. Ja, dann hüpft er sofort raus oder versucht, sich da frei zu schwimmen, rauszukommen, weil er im Schock ist. Er merkt, da ist ein Unterschied. Gerade war er noch kalt und plötzlich wird es so heiß. Er versucht, da rauszukommen, aber wenn man den Frosch eben so langsam in einem Topf, ganz langsam mit schönen Blümchen drin und was weiß ich so, wo er sich dann auch draufsetzen kann und Wasserpflanzen vielleicht so langsam erwärmt, dann merkt er das gar nicht. So sukzessive, so langsam anwärmen. Es ist ja ein Reptil. Es hat ja keine eigene Heizung in sich, wo er vergleichen könnte. Aber wir Warmblüter, wir Menschen sind ja auch sogenannte Warmblütler, also wir merken das sofort. Warum? Weil wir alle so eine Grundtemperatur haben zwischen 36, 37 Grad, habe ich mir sagen lassen. Und da in uns drin wissen wir ganz genau, wenn es zu heiß wird oder jetzt hier draußen zu kalt wird, dann merken wir das sofort. Also eine Veränderung. Und deshalb lasst uns doch geistliche Warmblütler sein. Ne? Lasst uns geistliche Warmblütler sein, nicht Kaltblütler, sondern merken, wenn was schiefläuft. Wie können wir das merken? Indem wir zum Beispiel Gottes Wort, seinen Maßstab uns tief hinein versenken und dieser Messfühler in unserem Leben auch dauernd auch messen kann, was ist falsch, was ist richtig. Darum geht es natürlich nicht, dass wir ständig unseren Puls fühlen, aber es geht darum zu merken, wenn was falsch läuft oder falsch ist. Und dazu ist jeder Christ aufgerufen. Und der Abfall vom christlichen biblischen Glauben, den kann es nicht nur bei einzelnen Personen geben, sondern es kann es auch bei Werken geben, bei Ausbildungsstätten, kann es auch bei Organisationen geben. Ja, und das wissen wir auch, haben wir auch gemerkt, das geschieht oft schleichend. Christliche Werke kann man am Anfang ganz klar biblisch, ganz klar missionarisch und sozialdiakonisch waren die unterwegs und dann irgendwann kommt ein Punkt, plötzlich merkt man, es geht in eine andere Richtung. Ja, es geht nur noch auf der sozialen Ebene, der Glaube kommt überhaupt nicht mehr, ist gar kein Thema mehr. Und weil es uns angekündigt ist, dass sowas passiert, das sollten wir also gar nicht überrascht drüber sein, dass sowas passiert. Das darf es doch nicht geben, ne? Das wird hier angekündigt, dass sowas passiert. Und was können wir dann tun? Was könnt ihr tun? Also ich würde sagen, das Wichtigste an der Sache ist auf jeden Fall zu beten für uns selber, aber auch für Gemeinden, andere Gemeinden in der Stadt, für Werke, theologische Ausbildungsstätten, Unis, beten, dass sie auf der Spur bleiben, wenn sie drauf sind, oder auch zurückfinden. Ja, wenn sie ganz weit weg sind, wir können beten, dass Gott da Leute hinschickt, die wirklich klar den Weg auch zeigen und andere Leute dann in der Situation sind, dass sie es annehmen können und umkehren. Das ist möglich. Irreführende Geister, heißt es hier weiter, die in der unsichtbaren Welt die Gedanken und Ideen von Menschen beeinflussen, sich inspirieren. Dämonen, heißt es hier ausdrücklich, die betrügen Menschen, wenn sie nicht mit Gottes Wort, von Gottes Wort sich korrigieren lassen. Und das ist, denke ich, der Witz an der Sache, dass wir uns immer wieder von seinem Wort korrigieren lassen. Wir alle sind fehlerhaft, wir alle machen Murks und es passieren falsche Überzeugungen. Und Gott darf und soll uns auch, sein Wort soll uns korrigieren lassen können. Und das soll zum Beispiel jetzt in dem Bibeltext, den wir hier im Umfeld haben, in 1. Timotheus, da geht es dann halt um Fabeln, Geschlechtsregister, Geschwätz, Mythen, Speisegebote, Heuchelei und die Gnosis, also eine Lehre der Erkenntnis, die anscheinend geheimes Wissen nochmal weitergibt. Christen werden von solchen Influencern negativ beeinflusst. Durch die Heuchelei und Lügenrede von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, heißt es da. Und deshalb ist der Charakter so wichtig von Menschen, die was sagen. Nicht nur, was sie sagen, sondern wer was sagt und wie sein Charakter ist, ist sein Gewissen gebrandmarkt. Das ist schwer zu sehen natürlich, aber man sieht das, Jesus sagt das ja, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt Jesus. Also falsche Propheten, Menschen, die Lügen verbreiten. Am Charakter, an den langfristigen Auswirkungen. Ernsthaftigkeit und Überzeugungskraft alleine, das ist nicht ausreichend. Das sind keine Kennzeichen für Wahrheit. Also man kann sehr ernsthaft sein und voller Überzeugung und voll auf dem falschen Trip. Ne? Also von daher, was ist die langfristige Auswirkung von dem, was hier weitergegeben wird? Und gebrandmarkt, da bezieht sich ja der Paulus auf diese alte Praxis, die es damals gab, Verbrecher ein Erkennungszeichen an der Stirn einzubrennen. Na, das war nicht so toll, aber da warst du gebrandmarkt für dein ganzes Leben. Und da wurde eben heißes Eisen dann an die Stirn geführt und dann eben ein Zeichen gebrannt. Und hier heißt es, dass es im Gewissen ein Brandmark gibt, unsichtbar, im Gewissen tief drin. Ein Beispiel. Aus der Apostelgeschichte gab es da einen, der heißt Simon. Ein gewisser Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt, der Zauberei trieb und das Volk von Samaria außer sich brachte und von sich selbst sagte, dass er jemand Großes sei. Also auch jemand hier, der überheblich Lügen verbreitet durch seine Zauberei. Da geht es dann vor allen Dingen um Ruhm, um Ansehen, aber auch um Geldgier. Aber was lehnen jetzt falsche Influencer denn so ab? Oder was lehren sie denn? Sie lehren, dass das Äußere wichtiger ist als das Innere. Mal so grob zusammengefasst, in unserem Text zumindest. Sie setzen zum Beispiel bei der Sexualität an und auch bei der Nahrungsaufnahme. Also, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, heißt es da, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Wow, hat Jesus nicht gesagt, dass es besser ist, nicht zu heiraten? Und der Paulus auch? Sollen wir uns nicht bestimmten Nahrungsmitteln enthalten, also zum Beispiel Götzen, Opferfleisch oder wenn ein Bruder dadurch in Versuchung geführt wird? Liegen die nicht richtig? Ende des 2. Jahrhunderts, Anfang des 3. Jahrhunderts, da sprachen verschiedene Sektengruppen eben sich dafür aus, eben nicht zu heiraten, kein Alkohol, kein Fleisch zu essen. Dabei werden Schriftanweisungen von Jesus eben missverstanden und bewusst falsch interpretiert. Das ging dann so weit, dass Papst Gregor I. 590 nach Christus sagte, dass der Mensch, der sicher gerettet werden will, auf jeden Fall als Mönch leben muss, ehelos. Sonst kommt er nicht in den Himmel. Und selbst in der Ehe sei Geschlechtsverkehr Sünde, außer zur Zeugung von neuem Leben. Und das heißt, das Geschenk Gottes der Sexualität, das wird durch diese Influencer, diese falschen Influencer dann auch satanisch verdreht und also inspiriert vom Bösen. Fasten und Ehelosigkeit ist nicht verkehrt. ja, muss man nochmal auch sagen. Aber in den Händen Satans wird es zur Erlösungsbedingung. Du musst das tun, sonst kommst du nicht zu Gott ins in den Himmel. Das Beispiel sind da auch die Essener, die jüdische Sekte, ihr kennt sie, aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, war eine Qumran-Gemeinschaft am Toten Meer. Auch sie vertrauten auf Askese, Ehelosigkeit, Speiseverbote. Die Betonung des Äußerlichen ist typisch für Satans Irrlehren. Äußerliche Rituale statt innerer Beziehung zum lebendigen Gott. Und das ist auch die wahre Gesetzlichkeit, also die Gott verabscheut. Wir reden ja manchmal, Gesetzlichkeit ist schlecht, ist blöd, ne? Aber Gott mag, möchte, dass wir seinem Sohn gehorchen, dass wir ihm folgen, dass wir seinem Gesetz der Liebe auch folgen. Aber eigene Gesetze zu machen und sie dann über Gottes Gesetz zu stellen, das ist die wahre Gesetzlichkeit, die Gott verabscheut. Also Gesetzlosigkeit ist Sünde, wenn es ums Gebot Gottes geht. Aber Gesetzlosigkeit gegen die menschlichen Gebote, das ist keine Sünde, würde ich sagen. Ja. Das ist kluges Verhalten, wenn man menschengemachte Gebote ablehnt und sie auch nicht zulässt in der Gemeinde. Also als Christen stehen wir in Gefahr, Religiosität nach außen hin zu leben, anstatt innerlich zu leben in einer Beziehung zum lebendigen Gott. Essensregeln, genaue rituelle Taufvorschriften, klingelt es da bei euch, als heilsbringend einzuführen, statt diese Gottesbeziehung zu stärken, die Glaube, Liebe, Hoffnung produziert in unserem Leben, das ist eigentlich verheerend. Ähnliches haben wir ja auch schon erlebt in unserer Gemeinde, in der Vergangenheit. Und ich erinnere uns nochmal an die Kriterien auch für Älteste, die das eigentlich aushebeln, die wir kurz vorher auch schon gelesen haben. Da heißt es, dass sie nicht viel Wein trinken sollen, gell? Aber Wein trinken an sich ist keine Sünde. Heiraten ist auch erlaubt. Sie sollen der Mann soll einer Frau als Ehemann sein. Also von daher zeigt sich das schon, dass es also falsch ist, solche Behauptungen aufzustellen. Man darf nicht heiraten, man darf bestimmte Dinge nicht essen, trinken. Natürlich gibt es medizinische Gründe oder auch Suchtprobleme, wo man weiß, ja, man lässt besser die Finger davon, möchte auch niemanden in Versuchung führen, macht Sinn. Okay, jetzt haben wir das ganze Negative, jetzt den negativen Influencer gehört. Jetzt gehen wir mal zum Positiven. Genau, da heißt es, Speisen sollen mit Danksagung gebraucht werden, Vers 3, von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wie schön, dass wir einfach dankend alles annehmen dürfen und essen dürfen, ohne zu hinterfragen. Alles ist gut, was Gott gemacht hat. Das haben wir auch gerade gesungen. In Vers 4, die Wahrheit hier ist, dass die gesamte Schöpfung ja von Gott stammt. Alles hat er gemacht in seiner Perfektion. Auch wenn der Sündenfall manches ruiniert hat, vieles ist geblieben. Askese verstößt dann gegen diese Wahrheit, dass Gott alles uns schenkt und wir das genießen dürfen. Und deshalb auch die Frage an uns persönlich, an dich, an mich, wo stehe ich in Gefahr, wo stehst du in Gefahr, Modeerscheinungen zu folgen, gefangen zu werden, anstatt dieser ewigen Wahrheit Gottes zu folgen. Willst du ein dankbarer Mensch werden, das heißt ja auch hier mit Danksagung, willst du ein dankbarer Mensch werden, vielleicht als Tipp, dann könntest du dir, also nicht als Gebot, ich will kein Gebot einführen, sondern als Tipp, könntest du vielleicht täglich ein paar Gedankensanliegen aufschreiben einfach. Ja, wir sind manchmal so lazy, so faul, aber einfach mal ein paar Sachen notieren, ins Handy reinschreiben oder irgendwo auf ein kleines Büchlein reinschreiben, ja, wofür könnte ich jetzt heute danken? So eine Art Dankesheft, kann man auch digital natürlich machen, also dann hat man es auch für eine längere Zeit dann noch. In der Türkei gibt es ein nettes Sprichwort, das heißt, Deliye her gün bayram var, also wörtlich heißt es übersetzt, ein Verrückter hat jeden Tag Feiertag. Ein Verrückter hat jeden Tag Feiertag. Deliye her gün bayram, ist ja logisch, ne? Weil er freut sich einfach an allem Guten, jeden Tag ganz neu, er ist total begeistert, als wäre es das erste Mal, weil er verrückt ist. Und so sollen auch wir sein, verrückt nach Gott sollen wir sein und uns über ihn freuen. Wir sollen Verrückte für Gott sein, wir dürfen Verrückte sein. Einfach begeistert von diesem lebendigen Gott, der uns so liebt und wo wir alles genießen dürfen, ohne hinterfragen zu müssen. Ist doch genial. Also seid Verrückte für Gott und nach Gott. freut euch über ihn. Und Vers 5, geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wie geht das jetzt? Also in einem Jesus-Film, weiß nicht mehr genau welcher, da wird Jesus mit einem Dankgebet bei der Speisung der 5000 dann kurz, darf er da was sagen? Ist natürlich jetzt die Frage, ob das wirklich so war. Man steht nicht in der Bibel, aber nach jüdischer Tradition, Juden beten oft so. Gelobt seist du, Herr unser Gott, König des Universums, der das Brot aus der Erde hervorbringt und der die Frucht des Weinstocks erschafft. Vielleicht sollten wir das auch wieder ganz neu lernen, Gott aus ganzem Herzen zu danken für das Essen, wie Jesus es tat, bevor wir es essen. Ne? Das ist ja das, was wir meistens tun, vor dem Essen. Oder auch, wie das Volk Israel aufgefordert wird, es nach dem Essen zu machen. In 5. Mose 8,10 heißt es, und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, so sollst du dem Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Also, davor oder danach oder beides ist egal, ihr dürft das gerne tun. Einfach dem Herrn Dankbarkeit zeigen und ihm danken für das, was er uns schenkt. Man kann das natürlich auch Gottes Wort vielleicht mit erwähnen. Zum Beispiel können wir so beten, Herr, wir beten, gib uns unser tägliches Brot. Im Vaterunser beten wir das ja. Und du gibst das Brot heute und viel mehr. Danke, dass wir das alles jetzt genießen dürfen. Ja, so ist es durch sein Wort und vielleicht habt ihr noch andere Ideen, was das noch bedeuten könnte, aber so, das ist mir aufgefallen. Vers 6. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein, Jesus Christus sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Also hier ermutigt der Paulus den Timotheus und uns natürlich auch, dass wir uns eng an seinem Wort orientieren und davon täglich ernähren. Das ist so das ist unser Standard. Das ist so, was wir fast jeden Sonntag hören im Gottesdienst. Ja, lies doch die Bibel, bet doch an und nimm es doch auf. Und ich merke einfach, wie es manchmal uns schwerfällt, manchen mehr, manchen weniger, das wirklich täglich auch zu tun. Manche lassen es einfach schleifen und denken, ja, das ist doch nicht so wichtig. Aber es ist sehr wichtig. Und vielleicht schaffst du es doch mal an dem Punkt, auch da einen Schnitt zu vollziehen, sagen, ja, ich will das aber wirklich jetzt täglich machen. Ich will wirklich täglich sein Wort lesen, mit ihm Gemeinschaft haben. Und wenn du es nicht alleine schaffst, vielleicht hilfst dir, such dir einen Hauskreis. 7 Tage die Woche. Wie viel haben wir hier? Vielleicht 3 oder 4 haben wir hier, Maximum. Das war jetzt ein Witz, aber ihr könnt natürlich auch selber einen Hauskreis gründen. Vielleicht wäre das noch eine Idee. Oder ihr lest einfach irgendwie anders gemeinsam online mit irgendjemand anders. Trefft euch mit einem Freund online oder auch in der Realität, hier physisch, um einfach gemeinsam vielleicht was sein Wort zu lesen, ein paar Verse gemeinsam Austausch zu haben. Wir bei der DMG haben natürlich einen großen Vorteil. Wir haben einmal 4 Tage eigentlich auch, könnte man sagen, so einen kleinen Austausch morgens. Aber das ist so, wir brauchen so ein bisschen Hilfestellung, dass wir das wirklich auch tun. Und Vers 7, die unheiligen Altweiberlegenden, aber weise ab, oha, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Was sind diese Legenden, diese Altweiberlegenden? Erzählen sie von einer alten, senilen Frau oder seniler Mann kann es ja auch sein. Ich denke, es geht eher um so Geschichten, die damals gängig waren. Also der Talmud, wem das was sagt, der Talmud, jüdische Traditionsgeschichten, die Mischna. Zur Zeit von Paulus gab es ja unter den Juden Texte, die nicht in der Bibel stehen, sondern außerhalb der Bibel einfach tradiert wurden. Die sogenannten Sofrim haben das gemacht, 400 bis 30 vor Christus, oder auch die Tanaim, 30 vor Christus bis 220 nach Christus. Die haben so Texte aufgeschrieben und die wurden dann auch auswendig gelernt. Das soll die angeblich mündliche Tora sein. Ich habe da mal schon mal was dazu gesagt. Und das sind echt schräge Geschichten drin. Kleine Beispiel. Salomo wird da erwähnt, der mit Tieren gesprochen hat, mit Vögeln, mit Ameisen hat er diskutiert. Ja? Oder dass Dämonen in Toiletten sind, dass man sich in Acht nehmen muss, ja? Wo es schmutzig und so ist. Oder Engel, die Erschaffung von Adam kritisieren, die Gott kritisieren, dass Gott Adam geschaffen hat. Diese Geschichten zum Beispiel finden wir alle im Talmud. Und ihr werdet es nicht glauben, auch heute finden wir genau diese Geschichten, die ich jetzt erwähnt habe, im Koran und in den islamischen Hadith. Also es ist ziemlich traurig. Und Paulus befiehlt Timotheus, diese Geschichten abzulehnen, abzuweisen. nicht zuzulassen. Vielleicht geht es bei den unheiligen Altweiberlegenden auch um andere Märchen, die sich Leute haben einfallen lassen. Also es gibt auch christliche Romane und Geschichten, die wir jetzt nicht heute auf die Stufe der Bibel stellen, aber es gab eben Zeiten, wo das auch getan wurde. Zum Beispiel die Geschichte von dem christlichen Siebenschläfer. Kennt ihr die? Unter dem Kaiser Decius 261, da gab es die große Christenverfolgung. 7 junge Christen, die weigerten sich, die heidnischen Götter anzubeten und zu opfern und wurden dann vom Kaiser in der Höhle eingemauert, dass sie dort verhungern müssen. Aber stattdessen verfallen sie in der Legende nach in einen tiefen Schlaf. Durch Gottes Eingreifen über Jahrhunderte haben sie geschlafen und die Höhle wurde dann vom Kaiser Theodosius um 440 nach Christus geöffnet und die 7 erwachen und glauben, nur eine Nacht geschlafen zu haben. Aber es seien da also einige Jahrhunderte vorübergezogen und dabei wurde dann auch das Christentum zur Staatsreligion. Also diese Geschichte, genau diese Geschichte und viele andere zweifelhafte jüdische und christliche Märchengeschichten finden sich im Koran. Und so etwas muss man ablehnen und auch Gottes Wort als einzige Quelle zeigen. Das ist die Quelle der Wahrheit. Und deshalb sollten wir wirklich die Bibel intensiv täglich lesen und damit auch unterscheiden können, was richtig und falsch ist. Die Gottesfurcht ist viel besser, heißt es. Da geht es genau um das. Tägliche innere Nähe zu Gott, mit ihm gehen, von seinem Wort lernen, in Ehrfurcht vor ihm treten, den, der alles lenkt und leitet. Und Vers 8, denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Was ist hier leibliche Übung? Was heißt das? Heißt das, auf bestimmte Speisen zu verzichten, fasten oder auf Sport? Bezieht sich das auf den Sport? Sport ist Mord, sagt man ja. Ne? Sport ist Massenmord. Ich denke, da zählt alles hinein, was den Körper betrifft. Bodybuilding natürlich, Aufbau von Muskeln, Bodyshaping, Askese, aber auch sicher Fasten und solche Sachen. Was dem sichtbaren Körper einfach nützen soll. Die Gottesfurcht, die soll über der leiblichen Übung stehen. Darf man dann gar nicht Sport machen? Natürlich darf man Sport machen, aber es bringt nicht viel für das, worum es wirklich geht. Es bringt für deinen Körper schon was, du kannst dann ein bisschen fitter sein, aber gut, dann kannst du vielleicht auch besser predigen, weil du fit bist oder andere Dinge, aber sonst hat es nicht viel Auswirkungen für die Sache Gottes. Außer du machst natürlich Missionen mit Sport, gibt es ja auch. Ne? Sportler, andere Organisationen, Amerikaner, Kanadier kommen nach Deutschland, um dort Jugendliche dann auch das Evangelium mit Sport nahezubringen. Inwieweit ist das ein Segen für hier und danach? Könnte man fragen, diese Gottesfurcht für das Leben jetzt, für das Zukünftige? Wir sprechen ja immer von Nachhaltigkeit. Das hörst du immer, ständig. Aber wir Christen sollen vielleicht auch so eine Art Nachhaltigkeit haben. Was ist denn unsere Nachhaltigkeit? Die Gottesfurcht ist nicht vorübergehend, sondern die ist nachhaltig. Die hilft jetzt hier und dann auch in der Zukunft. Wir als Christen haben eine nachhaltige Art zu leben mit Gott, eine Gottesfurcht, dass wir Gott die Ehre geben und mit ihm in Beziehung sind. Das ist das, was nachhaltig ist. Äußerliches versus Innerliches. Momentan hilft uns ja jemand beim Umbau von der Elektrik ein bisschen im Haus. Und da haben wir so eine ganz tolle Steckdose, ganz frisch eingebaut, eine coole Steckdose. Echt wirklich, sieht cool und schön aus, ästhetisch. Und der Lichtschalter mit dran. Funktional, aber es fehlt was. Es fehlt was Unsichtbares, was man gar nicht so merkt, wenn man da drauf schaut. Ein super Schalter. Und wenn man den ausbaut, merkt man, hey, da fehlt ja ein Kabel. Da ist das grün-gelbe Kabel fehlt. Ist nur so ein blaues und ein braunes, wo der Saft drauf ist. Ne? Aber dieses grün-gelbe Kabel, das ist der Schutzleiter, die Erdung, die fehlt. Und die schützt vor dem Stromschlag. Und auch hier, das Innere ist wichtiger als das Äußere. Wie die Erdung vor diesen Fehlströmen dann und vor dem Stromschlag schützt, so schützt unsere Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus vor dem, was kommt, vor dem Gericht Gottes. Also diese inneren Connection zu ihm, die brauchen wir. Der physische Körper ist ein Teil unseres Lebens, aber er hat eben nicht Priorität. Auch versorgen wir ihn, wir waschen ihn, wir putzen ihn, wir versuchen das Ding hinzukriegen, ne? Aber es ist nicht die Priorität. Das heißt nicht, dass wir natürlich hier alle versifft rumlaufen sollen, ne? Sondern wirklich auch natürlich uns rausputzen, das machen wir ganz natürlich. Die Gottesfurcht hat Vorrang. Das, was den Körper betrifft, ist wichtig, aber das, was den Geist betrifft, ist ewig. Also Christen sind nicht leibfeindlich, ja? Aber sie sind vor allem geistfreundlich, also was der Heilige Geist will, also auf das Geistliche ausgerichtet. Und auch wenn sie ihren Körper fit halten, ist das nicht ihr primäres Ziel, sondern Gottes Reich. Wir können unsere inneren geistlichen Menschen fit halten durch Muskelübungen sozusagen, durch ständiges Nähe zum Herrn einüben. Vielleicht lässt sich auch das beides kombinieren. Ihr seid unterwegs im Sport, beim Joggen und habt dann eben eure MP3, euren Podcast, die ihr hört und da auch euch aufbaut innerlich, am inneren Menschen. Gottesfurcht hilft auch hier schon, richtige Entscheidungen zu treffen, und dann im Himmel wartet wirklich eine riesige Belohnung auf uns. Und einfach um das deutlich zu machen, lese ich uns aus Malachi mal vor, 3,16. Da redeten miteinander, die den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte es. Und es wurde vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tag, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Also es wird ein Unterschied da sein. Es lohnt sich auf jeden Fall, in dieser festen Beziehung zum Herrn zu bleiben. Das lohnt sich. Es lohnt sich, mit Jesus unterwegs zu sein. Schon hier, aber vor allem dann in seiner Herrlichkeit, wenn das sichtbar werden wird. Und dann werden wir dabei sein, mittendrin und ein Teil davon. Und das wird herrlich werden. Vers 9. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Warum ist das Wort glaubwürdig? Weil es die Wahrheit ist. Warum aller Annahme wert? Weil es wertvoll ist. Und genau das Richtige für mein Leben, für dein Leben. Und welches Wort ist das? Ja, und das ist das Evangelium. Jesus Christus ist das Evangelium, genau. Gottes Liebe rettet verkehrte Menschen aus dem kommenden Gericht. Durch den Kreuzestod von Jesus gibt es Vergebung der Sünden auch für dich und für mich. Das ist einfach genial. Und Gott bietet es uns einfach so an. Sagt, komm doch, ich bin da. Ich will mit dir eine Beziehung. Ich will deine Sünden vergeben. Ich will mit dir ganz neu anfangen. Du hast bei mir gute Karten. Komm zu mir. In Vers 10, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Arbeiten heißt hier ringen um verlorene Menschen, ringen um Menschen nicht aufzugeben, dran zu bleiben, liebevoll dran zu bleiben und anderen die Freiheit lassen, aber dass sie auch Nein sagen dürfen. Wir bedrücken niemanden, wir versuchen niemanden zu was zu zwingen. Wir versuchen niemanden in eine Beziehung mit Gott hinein zu drängen. Wir versuchen natürlich, sie zu überzeugen, aber sie sind frei. Sie dürfen Nein sagen und sie dürfen aber auch Ja sagen. Weil wir wissen, was auf dem Spiel steht und auch Paulus das wusste, deshalb hat er gearbeitet für dieses Evangelium. Deshalb hat er gerungen, gekämpft dafür. Und das hat auch zur Folge, dass wir manchmal, wie Paulus auch, geschmäht werden. Wie es hier heißt, herabgesetzt. Und das gefällt einfach manchen Menschen nicht, wenn wir dazu einladen. Aber wir hoffen auf den lebendigen Gott und deshalb machen wir weiter, deshalb bleiben wir dran. Jesus ist trotzdem der Retter aller Menschen, heißt es hier. Worauf bezieht sich jetzt Retter aller? Retter aller Menschen, ist da jetzt die Ewigkeit gemeint, dass alle gerettet werden in Ewigkeit? Geht es da jetzt um Allversöhnung? Könnte man ja so reinlesen. Also dann hätte Paulus das wahrscheinlich nochmal näher ausgeführt, weil es sonst dann irgendwo so vertreten wird. Nein, es geht hier wahrscheinlich meiner Ansicht nach darum, dass jeder, der ihn anruft, Gott ist mehr als bereit, jedem zu helfen, der ihn anruft. Selbst Menschen, die bisher anderen Göttern gedient haben, die bisher Atheisten waren, wenn die anfangen, Gott anzurufen, diesen lebendigen Gott, dann rettet Gott manchmal solche Menschen, obwohl sie noch keine richtige Beziehung zu ihm haben. Er ist weltweit erreichbar, für jeden. Das ist genial. Denken wir zum Beispiel an den Pharao, zur Zeit von Josef, das war ja ein richtiger Götzendiener, hat sich ja selber zu Gott erklärt. Und Ägypten ist in einer katastrophalen Situation, 7-jährige Hungersnot steht vor der Tür und es ist also eine Katastrophe, wird verhungern, wird es keine Chance geben, dass viele Überlebende geben wird. Und Gott schickt da die Rettung durch den Josef. Er lässt ihm einen Traum sehen und der Josef kann dann diese Getreidevorratshaltung aufbauen, sodass sie durch diese 7-jährige Zeit kommen. Und beim Nebukadnezar ist es noch viel klarer. Der ist ja wirklich im Wahnsinn gewesen und hat sich wie ein Tier dann verhalten, wurde rausgeschmissen, hat auf dem Feld draußen Gras gefressen, obwohl er vorher König war. Und dann nach 7 Jahren plötzlich, da dämmert es ihm, er demütigt sich vor diesem lebendigen Gott und gibt Gott die Ehre und ruft diesen Gott an. Und dann passiert es. Er wird erlöst, er kommt wieder zur Klarheit, er wird wieder als König eingesetzt. Also Gott ist mehr als bereit, Menschen zu retten, wenn sie zu ihm umkehren, wenn sie zu ihm rufen. Und deshalb denke ich auch, dürfen wir mit noch nicht Christen und Ungläubigen, möchte ich mal sagen, oder noch nicht Christen, beten. Wir dürfen für sie beten, wir dürfen aber auch mit ihnen beten. Wir dürfen sie ermutigen, Jesus Christus um Hilfe anzurufen, auch wenn sie noch nicht Christen sind. Zum Beispiel, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, Büchertisch oder andere Dinge, dass wir auch mit Menschen, die offen sind, auch mit denen darf ich für dich beten und dann auch sagt, ja, ich will das tun. Dass man dann zusammen betet für ihre Not. Gott liebt alle Menschen und hilft ihnen mehr als gerne. Er rettet auch heute jeden, der ihn anruft. Und natürlich wäre dann, wenn er dann hilft, auch Dankbarkeit eine gute Reaktion darauf. Manchmal und oft vergessen es dann die Menschen. Für Gläubige, die mit Gott versöhnt sind, da gilt die Rettung natürlich noch ganz besonders. Heute hast du die Zusage, du ganz persönlich vielleicht in einer Notsituation, die wir auch vorher schon gehört haben, einige, du hast die Zusage, dass Gott dich aus deiner Not retten wird. Ein Retter aller Menschen. Er wird dich retten. Verlass dich auf diesen Retter Gott Jesus. Ruf ihn dafür an, im Psalm 50, 15. Ihr kennt den Vers. Rufe mich an, in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Danke. Also lass nicht locker. Er wird dir einen Ausweg schaffen. Ruf ihn an. Und zum Schluss dann, dies sollst du gebieten und lehren. Ganz kurz, das ist so ein militärischer Befehl, könnte man sagen. Paulus an Timotheus, hier, das ist dein Job. Gebiete genau das, was wir jetzt gesprochen haben. Vielleicht nicht ganz meine Auslegung, aber ja, so textlich auf jeden Fall. Lehre genau das. Alles, was wir heute gehört haben und auch was in seinem Wort steht, das lehre und genau das gib weiter. Sei ein Influencer und gib genau diese Dinge weiter. Was ist jetzt heute für dich neu gewesen? An was möchtest du dich erinnern? Das war jetzt ein bisschen viel wahrscheinlich, das ist einfach am Text, dass sehr viel drinsteht. Was möchtest du mit nach Hause nehmen? Ich habe hier mal alles nochmal kurz zusammengefasst und hier vorne, jemand hat auch ein paar Flyer und glaube ich, du bei dir auch, wer es gerne möchte, kann es gerne mitnehmen, nach Hause nochmal zu überlegen, was ist für mich relevant. Oder ihr macht einfach ein Foto hier. Also, möchtest du ein guter Influencer Gottes sein? Ein guter Influencer. Willst du geistlicher Warmblütler sein, der durch seinen Messfühler im Gottes Wort zwischen Gut und Böse unterscheiden kann? Willst du für eine gute theologische Entwicklung bei uns beten, für Gemeinden, andere in Sinsheim, in der Deutschland oder bei den Werken, die wir kennen? Willst du ein Dankesheft beginnen, irgendwo halt Notizen machen am Tag? Willst du geistliche Fitness den Vorrang geben, um nachhaltig zu sein? Thema Nachhaltigkeit. Willst du mit noch Nicht-Christen beten in ihrer Not? Ich bete noch. Vater, ich danke dir herzlich für deine Güte, dass du dein Wort uns reich beschenkst dadurch, dass so viele verschiedene Punkte auch in unserem Leben anspricht, hilft er uns, das eine oder andere mitzunehmen, umzusetzen, was dir ein Anliegen ist für unser persönliches Leben. Danke, Herr, dass du immer bereit bist, uns zu hören. Wir dürfen immer zu dir rufen und du hilfst gerne. Amen.